Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus am Tag nach Ousmane Dembélés Krönung zum Weltfußballer des Jahres, der den Platz auf dem Thron jetzt ein Jahr lang wärmen kann, bis ihn Bayerns Lennart Kahl ablösen wird oder vielleicht doch eher Kölns Said Elmala. Okay, stand jetzt vielleicht noch etwas übertrieben, aber wie sagte FC-Trainer Lukas Kwasniok kürzlich im Kicker-Interview, der größte Feind des Kölners ist der Realismus und damit sind wir im heutigen Thema, denn genau den braucht's aktuell in Köln, also Realismus. Denn nach 5 sieglosen Spielen zuletzt wird plötzlich gerechnet beim FC. Aber womit? Rechnet man sich da vielleicht auch irgendwas schön, sportlich, mental und auch mit Blick auf die Zukunft von Said Elmala? Darüber sprechen wir mit Julian Witzel vom Podcast FC Thekenphilosophen. Hallo Julian.
Hi Malte, grüße dich und schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
Wieder da, du warst eigentlich gefühlt erst vor wenigen Wochen da, aber als wir das letzte Mal gesprochen haben, da waren die Vorzeichen beim 1. FC Köln auch noch ein bisschen anders. Da stand der 1. FC Köln noch unter dem Eindruck dieses starken Saisonstarts. Der Trend ist aber mittlerweile ein bisschen gekippt. Der FC hat seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen, 3-mal davon sogar verloren, darunter die beiden Derbys. Ist das jetzt schon eine Krise?
Ja, ich nenne es jetzt schon mal den FIFA-Pitch-Fluch, ne? Weil nachdem ich bei dir war, ging es bergab und deswegen muss ich ja wieder hier hinkommen, damit es wieder aufwärts geht. Spaß beiseite. Genau, wir waren ja vor dem Derby, haben wir zusammen gesprochen und da war ich ja auch noch wirklich voller Vorfreude und Lust und ich glaube, wenn die Mannschaft diese Lust und Vorfreude, die ich zumindest hoffentlich so ein bisschen rübergebracht habe, auch mit auf den Platz gebracht hätte, dann wäre das auch ein anderes Ergebnis gewesen. Also wenn man sich das Spiel nochmal rekapituliert mit 2 Elfern, mit einem ganz heftigen Fehler im Spielaufbau, der noch zum Gegentor führte und allem drum und dran, wie du da gegen eine Gladbacher Mannschaft verloren hast, die super defensiv stand und nicht viel fürs Spiel machen wollte, da habe ich dann noch gedacht, oh, okay, das war ein Ausrutscher und auch wirklich das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, da lief nicht alles rund und ich hatte halt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft richtig wach ist und den kompletten Biss und Ehrgeiz mitbringt, den es halt auch für so ein Spiel braucht. Allerdings ging es dann ja nicht wirklich besser weiter, muss man sagen. Und hinzu kommt dann eine gewisse Verletztenmisere in der Innenverteidigung und generell einfach, dass das Spiel an sich total hakt und sich sehr vieles auf einen Spieler konzentrierst, den du ja auch in der Einleitung schon genannt hattest. Wie heißt der nochmal genau? Said Elmala. Ja. dass das so ein bisschen so zu einer Mischung führt, wo man sagt, wenn man jetzt nur auf die Tabelle schaut und man hätte seit Sommer nicht drauf geschaut und gesagt, ja, okay, du bist jetzt 10. Aufsteiger, läuft eigentlich alles, aber es ist schon eine klare Abwärtstendenz zu erkennen und du hast ja jetzt dieses Futter angespart oder angefressen des guten Saisonstarts und der ist jetzt ehrlicherweise aufgebraucht, ne, weil ein Mittelfeld in der Bundesliga gibt es ja mittlerweile nicht mehr in dieser Konstellation.
Definitiv. Die 16 Punkte, die der 1. FC Köln momentan hat, nach unten ist da gar nicht so viel Polster. Also dieser 10. Platz ist tatsächlich sehr, sehr trügerisch.
Ja, absolut. Und umso wichtiger wäre es ja gewesen, in den letzten Wochen auch nochmal Spiele zu gewinnen, um dieses Gefühl zu haben, ja, wir können nochmal ein Spiel ziehen und reißen. Also es gab natürlich auch so positive Momente wie ein spätes 1-1 gegen Bremen. Aber dann geradewegs in der nächsten Woche der Nackenschlag gegen St. Pauli. Eine Mannschaft, die kein einziges Mal aufs Tor schießt, köpft in der letzten Minute noch den Ausgleich, Schwäbe rutscht auch noch dabei aus. Also da kam dann auch alles zusammen, wo man dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann wäre ja eigentlich genau dieser Kipppunkt gewesen, wo man sagt, in der vergangenen Woche Derby in Leverkusen, eigentlich ähnliche Vorzeichen wie gegen Gladbach. Gut, viele sagen, oder einige sagen zumindest, Leverkusen ist jetzt nicht das klassische Derby, aber mindestens ja Nachbarschaftsduell, also die Städte grenzen aneinander. Und eigentlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie hast du die Einstellung oder Einstellung empfunden der Mannschaft, wenn man das vergleichen würde mit dem Spiel zu Gladbach, würde ich auch da sagen, da hat mir auch der letzte Wille, der letzte Biss, diese letzte Energie gefehlt, das Ding unbedingt zu reißen. Und sei es jetzt nur nicht zu gewinnen noch nicht mal, aber einen Punkt damit zu nehmen und alles dafür zu tun. Also die Mannschaft ist im Moment in so einer Phase, wo ich denke, also ist schon ein bisschen beunruhigend und man kann jetzt nicht sagen, dass die Pause dann, die jetzt sehr bald kommt, nicht zur rechten Zeit kommt und glaube ich auch viele Akkus mal wieder aufzuladen und doch einiges dann nochmal auch zu überdenken, vielleicht auch in Sachen Kwasniok oder an Kwasniok's Stelle vielmehr.
Ich wollte gerade sagen, den Trainer zählst du aber nicht an.
Nee, das, nee, das meinte ich nicht, aber er ist, glaube ich, gerade selber so ein bisschen am Hadern oder er ist so ein Suchender, ne? Mhm. Also am Anfang der Saison haben wir uns ja auch darüber unterhalten, oder das war ja Mitte, wie viele verschiedene Aufstellungen er nimmt, dass er mit die, damit auch die Gegner überrascht und immer mal wieder neue Kniffe einfällt. Und jetzt habe ich den Eindruck, er überrascht mehr die Mannschaft und sie kann selber nicht mehr so viel damit anfangen. Mhm. Und komischerweise ist die Siegesserie oder die Positivbilanz kippte ja in dem Moment, wo Said Elmala durchgehend von Anfang an gespielt hat jetzt beim FC.
Ja.
Und das hängt dann so ein bisschen damit zusammen, dass ein Jakub Kaminski, der vorher überragend gespielt hat, eigentlich eben auch auf dieser linken Außenposition spielt wie Said Elmala. Und er muss jetzt dahinter spielen, da ist er nicht so wirklich glücklich. Er hat weniger Einfluss aufs Spiel und wie ich es eben schon angedeutet habe, in der Offensive hängen sehr viele durch, Bülter nicht in der Form der frühen Saisonphase. Ache kommt eh nie so ganz in Tritt, wird meiner Meinung nach auch zu selten dann mal gebracht. Den hatten wir auch letztes Mal als großes Thema. Den würde ich viel häufiger sehen als Anker in der Mitte. Thielmann nach gutem Saisonstart auch nicht mehr so auf diesem Hoch. Ja, und das ist halt so ein bisschen das Grundproblem, dass man jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt nicht mehr den Glauben daran, so wie vielleicht zu Saisonbeginn, dass offensiv so viel initiiert werden kann, dass man so einen richtigen Lust und Schwung entwickelt. Im Moment ist es wirklich so, alle spielen den Ball zu Elmala und man hofft, dass er irgendwas draus macht. Das war, finde ich, ganz exemplarisch in Bremen. Die letzten 20 Minuten, Bremen hatte ziemlich nachgelassen. Da kam der FC dann mit Elmala auch mehr auf. Aber es wurde wirklich jeder Ball zu ihm gespielt. Da hat er noch eine super Flanke gespielt auf Waldschmidt, Pfostenschuss. Okay, das war bitter. Aber dann hat er selber in der letzten Minute noch das Tor gemacht. Und das ist aber natürlich auf Dauer zu wenig. Du kannst nicht deine ganze Saison auf einen 19-Jährigen ausrichten, der natürlich auch logischerweise irgendwann nochmal in ein kleines Leistungsloch fallen wird. Und ich glaube, da muss Kwasniok auch die richtige Mischung finden, wie ein Kaminski wieder zu alter Form findet, weil er fußballerisch, glaube ich, wirklich viel drauf hat, aber Elmala gleichzeitig auch auf dem Platz sein soll und muss, weil der FC kann es sich nicht erlauben, meiner Meinung nach, diesen Spieler in der 60., 70. erst zu bringen, nach dem, was er jetzt schon gezeigt hat.
Wobei man ja auch sieht, was er eben schon gezeigt hat, dass die 90 Minuten eben für ihn auch dauerhaft jetzt im Moment noch nicht das sind, wo er dann wirklich über die gesamte Zeit sein Potenzial dann auch abrufen kann. Also 50, 60 Minuten, das geht wahrscheinlich noch ganz gut, aber danach wird es dann bei ihm natürlich auch ein bisschen dünn. Ansonsten, seine Zahlen lesen sich ja besonders herausragend. Also 6 Tore, 3 Assists in 583 Spielminuten. Alle 44,85 Minuten eine Torbeteiligung. Also man kann da ganz genau rechnen. Und er braucht nur 4,7 Schüsse pro Tor. Also nur Harry Kane ist besser.
Ja, also ich meine, da hat quasi auch einen Punkt. Er sieht ihn so als Aktionsspieler. Also der so ein Spiel nicht durchgehend prägen kann, aber halt immer wieder seine einzelnen Aktionen hat. Und wie du sagst, das kann er halt nicht über 90 Minuten auch immer bringen. Aber selbst im Spiel gegen Leverkusen, wo sie auch klar unterlegen waren, hatte er eine Chance von Waldschmidt, wo er reingrätscht am zweiten Pfosten und den Ball leider nicht trifft. Das wird Waldschmidt übrigens auch häufiger nachgesagt, dass er dann eher mal zum 1:3 in der 90. trifft, als vielleicht mal so ein wichtiges Tor zu machen. Mhm. Aber sei es drum. Also er hat immer irgendeine Aktion und egal wie gut der Gegner ist, im Petto, die wird dann nicht unbedingt genutzt. Und sonst, stimmt, ist es häufig so, dass er über Phasen dann nicht so sichtbar ist. Und dann kann es natürlich auch sein, dass viele Spieler oder dass eher auffällig ist, okay, der macht nicht so viel brutal nach hinten, wie es vielleicht auch sein sollte, weil er so ein bisschen auch seine Kräfte schonen muss. Und dieses Pensum kann er auch nicht über die vollen 90 Minuten immer gehen. In Bremen hat es halt geklappt, aber da hat man auch gemerkt immer wieder, dass er jetzt nicht der war, der so überragend nach hinten arbeitet. Und das müssen natürlich die anderen dann auffangen und gleichzeitig verlassen sie sich dann vielleicht teilweise zu sehr darauf, dass er immer was initiiert. Und das wird natürlich nicht klappen. Also dann ist der FC auch auf Dauer zu ausrechenbar natürlich. Und das merkt man ja jetzt. Also die letzten Wochen muss man darauf hoffen, dass Elmala trifft, weil sonst funktioniert es nicht.
Also der Fokus dann schon, großes Risiko auf ihn, weil die Mitspieler sich dann auch einfach, ja, vielleicht auch selber abschalten und sagen, wir haben ja unser Wunderkind da vorne.
Ja, so ein bisschen, wir hatten ja letztes Mal schon so ein wenig den Podolski-Vergleich aufgemacht und so ein bisschen erinnert das auch in der Frühphase, als auch den jungen Podolski alle hochgejubelt haben und gesagt haben, gibt dem Jungen den Ball, der macht das schon, dann donnert er einen aus 20, 25 Metern auch rein. Aber damit kannst du in der Bundesliga nicht überstehen. Ich glaube, es ist aber so ein Mix aus beidem, dass wirklich einige jetzt gerade eine Formdelle haben und da auch, glaube ich, auch wieder rauskommen. Auch das Mittelfeld, wo ein Johannesson ja auch gut gestartet ist, der jetzt so ein bisschen auf die Bank rotiert ist und ich glaube, sich auch noch durchgehend an das Bundesliga-Niveau gewöhnen muss. Hm. Ich glaube, das ist in irgendeiner Form auch gewisserweise normal. Also so viele Spieler, wie in dieser Sommerpause verpflichtet wurden, die alle halt erstmal einen Top-Start hatten und jetzt vielleicht so ein bisschen durchhängen. Deswegen sprach ich auch davon, dass die Pause, glaube ich, zur rechten Zeit kommt. Aber trotzdem denke ich, und da bin ich mir auch sicher, dass Thomas Kessler auch jetzt Problemstellen im Laufe der Hinrunde erkannt hat, die er dann auch im Winter jetzt versucht zu beheben. Also die Innenverteidigerposition ist ja augenscheinlich durch den heftigen Ausfall von Timo Hübers. Joel Schmid fehlt noch einige Wochen. Das waren ja eigentlich die zwei Spieler, die auch für gerade am Anfang der Saison für eine große Sicherheit gesorgt haben, ne? Im Zentrum da. Und jetzt wird er halt immer wieder hin und her geschoben. Martel spielt jetzt sehr oft Innenverteidiger. Vandenberg kommt jetzt langsam rein. Man merkt auch, dass er ein sehr großes Potenzial hat. Also von dem halte ich sehr viel. Kam aber halt auch aus einer langen Verletzung. Sebo Lonsen muss jetzt häufiger hinten aushelfen als Innenverteidiger. Auch nicht seine Paradedisziplin. Also im Moment ist das sehr so zusammengeschustert und dann vielleicht zu sehr zusammengeschustert, dass es auf Bundesliga-Niveau auf Dauer auch reicht. Und dann wird das halt auch bestraft, ne?
Da fehlen dann natürlich die Abläufe völlig zwangsläufig. Also diese Verletzungsprobleme, würdest du da auch eher sagen, das Problem für die Formdelle dann eher körperlicher Natur oder ist da auch schon was Mentales mit da drin?
Ich glaube, so ein Mix aus beidem. Also es ist halt natürlich extrem bitter. Ich glaube, es wäre in Anführungszeichen wäre es besser gewesen, wenn sich die Verletzungen so ein bisschen verteilt hätten und nicht alle auf dieser Position der Innenverteidigung, wo es dann ganz krass wurde. Aber ja, mental auch schon irgendwie so ein wenig, ne? Also, wenn du jetzt in beiden Derbys oder wenn du als Fan oder als Außenstehender oder ich glaube auch als Journalist generell so das Gefühl hast, da wäre schon noch mehr gegangen. Jetzt muss ja noch nicht mal das Ergebnis sein, aber von der reinen Power oder Einstellung, wie das Team da aufgetreten ist, dann ist das schon vielleicht so beidseitig gelegt. Also, das würde ich zumindest dann nicht komplett rausnehmen da.
Also Derby-Niederlagen auch dann schon was mehr mit dem Kopf macht, als wenn man jetzt zum Beispiel wie dieses Spiel gegen St. Pauli, wo es dann eben diesen Last-Minute-Ausgleich gab.
Ja, also St. Pauli war, glaube ich, schon so ein Ding, wo man sagen könnte, so ein Knackpunkt, oh, hättest du das gewonnen, wärst du mit 18 Punkten dann immer in diesem Konjunktivgerede und andererseits könnte man vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir uns im März unterhalten und sagen, oh, vielleicht war genau das Spiel, diese zwei Punkte, wo du gemerkt hast, ab dann ging gar nichts mehr. Und genau wie bei den Derbys, Derby-Siege oder Nachbarschaftsduelle, wir nennen uns das aber jetzt Derby, einigen uns ja drauf, hast du ja auch gesagt.
Innerhalb der 100 Kilometer, von daher geht's.
Ja, also deutlich. das sind alles die Siege, wirst du in jedem Saisonrückblick beim FC sehen, wenn sie die einfahren. Und das sind gerade diese Pusher, die du ja eigentlich brauchen könntest, gerade in so einer Phase, wenn du sagst, du erkämpfst dir in Leverkusen irgendwie das 0-0 auf Biegen und Brechen oder du holst diesen Derby-Sieg gegen Gladbach. Das sind schon so Marker, die du in der Saison anhängen kannst, wo du sagst, das hat nochmal einen richtigen Push gegeben und das bleibt im Moment natürlich extrem aus und dann spielt die Birne natürlich auch mit und sei es, dass einige Spieler fehlen. Also ja, eine schwierige Gemengelage gerade auf jeden Fall und echt gut, dass jetzt nur noch ein Spiel vor der Winterpause ansteht, wenngleich das ja von extrem großer Bedeutung jetzt auch noch ist. Also das willst du auch nicht abschenken und da musst du ja eigentlich auch wirklich nochmal ein Zeichen setzen. Also meiner Meinung nach sollte Kwasniok so ein bisschen das Spiel jetzt angehen, wie eine Art Pokalfinale. Du weißt, du hast danach ein paar Wochen Zeit, auch nur zu regenerieren, runterzukommen. Aber in dieses Spiel musst du wirklich nochmal alles legen, was du hast. Und das möchte ich auf jeden Fall auch mal auf dem Platz dann sehen.
Ja. Gegen Union Berlin, also vom Tabellenstandbild natürlich ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, die Berliner haben einmal mehr gewonnen als die Kölner und einmal weniger unentschieden gespielt oder irgendwie so. Auf jeden Fall, das sind zwei Punkte, die da auseinander liegen. Man könnte ja als Köln dann sogar an Union vorbeiziehen.
Ja, und dann hättest du ja nach 15 Spielen 19 Punkte und dann ist das auch trotzdem noch eine Top-Bilanz. Also da müssen wir nicht drüber reden. Wenn man weiß, wo man herkommt und wie der Kader 6-7 Wochen vor Saisonstart aussah, nämlich fast noch nicht so zusammengestellt oder vorhanden. Aber genau, das ist halt das, auf was man jetzt die letzten Wochen wartet, dass man so einen Statement-Sieg dann auch nochmal setzt. Und könnte ja nicht schöner sein als gegen Steffen Baumgart. Ich jetzt zufällig gelesen, er wurde ja ernsthaft vor 2 Jahren, war dasselbe Spiel, selbe Konstellation, nur da war er noch auf Kölner Seite und da spielten sie in Berlin und danach wurde er ja an dem Morgen danach entlassen und dann an dem Tag selber danach kam auch noch die Transfersperre. Also da kam alles zusammen aus Kölner Sicht, aber ja, schöner könnte es eigentlich nicht sein, als dann so einen Sieg einzutüten.
Jetzt hat Lukas Kwasniok ja unter der Woche nochmal vorgerechnet. 4 Siege haben wir, 10 brauchen wir für den Klassenerhalt. Es fehlen also nur noch 6 aus 21 Spielen. Sieg gegen Union würde dann natürlich die Rechnung schon wieder deutlich positiver gestalten. Aber ist das notwendiger Realismus in der aktuellen Situation oder ist das nicht auch gefährlich, weil es ja Spieler und Fans dann auch ein bisschen, ja, vielleicht falsch ankommt, bei denen falsch ankommt?
Du meinst im Sinne von Stapel zu tief?
Ja.
Oder?
Ja. Und dass man denen eben sagt, okay, wir brauchen nur noch 6 Siege und dass man dann sagt, naja, die holen wir schon irgendwie so, und dass man ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen wird.
Okay, also,
auch. Man kann das ja aus mehreren Perspektiven sehen.
Ja, stimmt. Also wenn man das jetzt so aus dieser Perspektive sieht, würde ich auch sagen, ist das ein bisschen zu lässig vielleicht auch. Aus der anderen Perspektive vielleicht, dass er dann doch sagt, und das hat er auch erstmals klar betont nach dem Leverkusen-Spiel, erstes Spiel, wo wir klar unterlegen haben, da hat man gesehen, ein Aufsteiger spielt gegen einen Champions-League-Gegner, alles richtig. Mhm. Und er versucht das dann vielleicht so ein bisschen einzuschätzen und die Leute damit einzufangen, im Sinne von, alles gut, wir haben es irgendwie noch unter Kontrolle. Ne? Ja, das Problem ist, wenn er diese Marke jetzt so nennt und du gehst jetzt wieder ohne Sieg in die Winterpause und dann kommt direkt das nächste Spiel in Heidenheim. Also weniger Druck baust du dir selber dadurch ja nicht auf, ne?
Weil das sind natürlich die Spiele, die du gewinnen musst. Dann fängst du wieder an zu rechnen. Okay, ein Spiel gegen Bayern, ja, da müssen wir nicht gewinnen. Gegen Dortmund müssen wir vielleicht auch nicht gewinnen. Aber Heidenheim müssen wir schlagen. St. Pauli im Rückspiel müssen wir schlagen. HSV vielleicht müssen wir nochmal schlagen. Das ging ja im Hinspiel schon recht deutlich dann über die Bühne für Köln. Da war aber ja noch alles gut. Also, dass man dann irgendwo, ja, vielleicht auch nicht mehr frei spielt, weil man nur noch rechnet.
Ja, und du schaffst in gewisser Weise, wenn du so rechnest wie du, oder wie, wird ja auch seine eigene Rechnung so ein bisschen sein, du schaffst ja hier und da vielleicht auch so eine gewisse Ausrede.
Ja,
gegen Bayern, gut, da müssen wir ja nicht gewinnen. Auch jetzt Leverkusen, Champions-League-Aspirant, musst du nicht gewinnen. Aber eigentlich hundertprozentig, du hast ja jede Saison irgendwo so eine Spitze drin, wo du sagst, oh, diesen Sieg hättest du nicht gedacht, dass du den einfährst. Weil du den auch brauchst, ne? Weil du wirst ja nicht gegen die direkte Konkurrenz immer alles gewinnen. Und das ist ja auch was ganz Entscheidendes. Du warst in der Hinrunde in vielen Spielen gegen höherklassige Teams sehr, höherklassig ist falsch, aber deutlich höher eingestufte Teams relativ nah dran. Also du hast sehr gut in Dortmund mitgespielt. Auch das Pokalspiel gegen Bayern, die erste Halbzeit war sehr gut, etc. Aber du konntest halt nie das Ding wirklich ziehen. Und jetzt hast du zum ersten Mal auch gesehen, da warst du sehr weit weg davon entfernt, dieses Ding zu ziehen. Und das ist natürlich trotzdem auch Teil einer Entwicklung, auch wenn man immer alles so mit einspielt, wie wir gesagt hatten, mit Verletzungen, mit Leistungsdellen. Aber irgendwo ist das ja auch eingepreist in jeder Bundesliga-Saison, ne? Also, und darauf ist der Kader vielleicht jetzt noch nicht so vorbereitet und auch nicht ausgewogen genug. Andererseits muss man sagen, woher soll es kommen, ne? Also, Thomas Kessler musste vor der Saison einen unfassbar radikalen Umbruch vollziehen, den du eigentlich machst, wenn du abgestiegen bist und wieder aufsteigen willst. Beim FC warst du die Transfersperre so verschoben. Und ich glaube, da muss jetzt im Winter, auch wenn Winterneuzugänge wirklich immer eine haarige Angelegenheit sind, das sieht man gerade jetzt beim FC übrigens, Gazi Begovic, der erste Transfer, der nach der Transfersperre offiziell kam, wird jetzt direkt wieder verliehen zu Sturm Graz. Also man muss nach einem Jahr sagen, ein extremer Flop, weil er wurde angekündigt als Mann, der Champions League gespielt hat, der in der zweiten Liga jetzt alles über die Schiene in Grund und Boden spielt. War relativ wenig von zu sehen. Der zweite Neuzugang damals war Imad Rondic. Ich glaube, der ist ausgeliehen nach Polen, hat nach 16 Spielen immer noch kein Tor gemacht. Der dritte war dann Joel Schmid, der spielt eine gute Rolle. Aber du siehst, das waren natürlich noch die Kellertransfers, aber ich glaube, generell im Winter gute Transfers zu tätigen, ist dann schon noch mal was Schwereres, deutlich Schwereres als im Sommer.
Ja.
Also das wird eine nächste große Aufgabe für Thomas Kessler dazu absolvieren.
Und für Kwasniok wird es eine große Aufgabe geben, eben diesen Plan B zu entwickeln, um von dieser risikoreichen Abhängigkeit von Elmala so ein bisschen wegzukommen, weil du hast es vorhin gesagt, oder wir haben es gesagt, 90 Minuten funktioniert noch nicht über die gesamte oder immer wieder Woche für Woche, sondern er ist eben dann ein Momentspieler. Und vor allen Dingen, es kann ja auch sein, dass er dann selber nochmal in ein Leistungsloch fällt, was bei einem 19-Jährigen ja nur sowas von wahrscheinlich ist, dass es irgendwann einfach kommen kann, zumal ja dieser ganze Hype und um ihn herum ihn zwar ja zumindest aktuell jetzt nicht unbedingt belastet, aber das wird ja auch nicht weniger. Und der Druck, den wir alle aufbauen durch ständige Schlagzeilen, durch ständige Transfergerüchte, die natürlich auch aufkommen, wenn man jetzt hört, wer da alles angeblich mitbieten soll. Tottenham, United, PSG, Barca soll sich rausgezogen haben, weil sie kein Geld haben. Das ist ja auch schon was mit einem Spieler was macht.
Ja, und jetzt kommen ja auch die ersten größeren Interviews, sehe ich, die jetzt gibt, auch im Verbund noch mit seinem Bruder, ja ganz nett.
Bei Elf Freunde war das jetzt gerade, ja.
Ja, aber wie du sagst, klar, das, die Bundesliga selber macht ihn ja auch zum Star. Also ich sehe immer mehr auf den sozialen Netzwerken, sie laden Fotos hoch und schreiben darunter El Maladonna und sowas, ne? Also von der offiziellen Bundesliga-Seite, ja, muss man sagen, ne? Also ja, du merkst schon, da soll jetzt ein Star, böse gesagt, so ein bisschen herangezüchtet werden, und er muss aber natürlich mit diesem Mehr an Aufmerksamkeit etc. auch umgehen. Ich finde, vom Typus her habe ich den Eindruck, das kriegt er schon gesattelt, aber es wäre ja das Normalste der Welt, wenn er jetzt mal 4-5 Spiele wirklich nicht liefert, und dann in der jetzigen Situation ist das gerade wirklich eine Sache, wo ich sage, da würde ich mir schon arge Sorgen machen, dass das Team das so auffangen kann. Und das ist ja das Komische, am Anfang der Saison war das ja die große Stärke. Da war Elmar natürlich noch nicht das Riesenthema. Da kam er immer von der Bank und hat auch gut geliefert. Mhm. Aber da hast du eine Mannschaft gesehen, die ganz anders aufgetreten ist. Mit viel mehr Selbstverständnis, mit vielen Abläufen, die geklappt haben. Mit vielen Flanken auch, mit vielen Flankenwechseln. Also das war sehr flüssig. Und das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Und ich bin sehr weit davon weg, Elmala dafür die Schuld zu geben. Das ist ja wirklich, ich finde, das muss man mehrfach betonen, das ist ein absoluter Segen, finde ich, dass der FC so einen Spieler hat und dass auch ganz Deutschland, kann man ja sagen, ganz Fußball-Deutschland auch über so einen Spieler redet. Das sollte immer was sehr Positives für einen Verein sein, weil man darauf auch in gewisser Weise stolz sein darf, finde ich. Mhm. Aber dennoch, das ist die große Aufgabe. Und das war jetzt die letzten 3 Spiele, um das nochmal zu betonen, dass wenn du den besten, meiner Meinung nach besten offensiven Kreativen wie Kaminski hast und den auf einer falschen Position parkst, der wird natürlich nichts sagen, der spielt seinen Stiefel runter, aber das überträgt sich ja trotzdem irgendwie in die Mannschaft, ne? Stell dir vor, das geht jetzt nochmal weiter, Elmala bleibt trotzdem auf dieser linken Seite, dann liefert er mal nicht, dann wird das Team vielleicht innerlich auch mehr und mehr murrig und sagt, ja, was soll jetzt passieren? Wir haben unser Spiel scheinbar in seine Hände gelegt und da kommt jetzt nichts mehr. Das ist aber jetzt natürlich auch die sehr überdramatische Fassung. Ja. Ich glaube, dass so das Zwischending wird's eher sein, dass man auch mal sagen kann, wenn Elmala mal wirklich mal nicht in Form ist für 2 Spiele oder so, dann kommt er halt nochmal von der Bank und bewirkt nochmal was. Aber diese Grundstatik des Spiels, die ist einfach so ein bisschen verloren gegangen, und ich hoffe, dass Kwasniok eine Lösung findet, dass gerade Kaminski wieder mehr ins Spielen kommt, aber auch Elmala glänzen kann. Er hatte das ja mal, das hat mich ja total überrascht. Er hatte gegen Pauli ja mal eine andere Aufstellung gewählt und Elmala wirklich als Neuner aufgeboten. Da habe ich mich eigentlich eine Halbzeit lang nur geärgert, weil ich gedacht habe, wenn er jetzt in diesen Situationen wäre, um über diese Seite zu kommen, dann wäre viel mehr bei rumgekommen. Andererseits hat er sogar eine Riesenchance auf der Neuner-Position. Und dann war ich aber trotzdem überrascht. In dem Spiel hätte er Kaminski links setzen können, hat er trotzdem Bülter vorne links hingestellt, weil Kaminski dahinter spielen sollte. Das sind so Sachen, die kommen dann nicht in meinen Kopf. Allerdings, da kommt natürlich jetzt dieser Klassikerspruch, wir sind in der Woche nicht beim Training dabei, in den Besprechungen etc., aber wir dürfen ja trotzdem so drüber reden und was wir davon halten. Und davon habe ich zum Beispiel überhaupt nichts gehalten.
Jetzt hat Kwasniok zur Versetzung von Elmala mehr ins Zentrum gesagt, es wird ihn besser machen, wenn er sich nicht nur darauf reduziert, ins Dribbling zu gehen. Also es ist ja schon was Plan B, den er zumindest mit ihm hat, um ihm zu helfen, sich eben auch weiterzuentwickeln, diese Wettkampfhärte nicht nur zu kriegen, sondern eben auch taktisch mal ein anderes Mittel zu spielen.
Ja, also generell ist das ja nicht verkehrt. Ich weiß, Fußball ist ein super schnelllebiges Geschäft, aber der Mann hat bisher 14 Bundesligaspiele gemacht. Er kann doch trotzdem auch erstmal auf seiner Seite das Spiel. Also ich fand das so als Argumentation ehrlicherweise ein bisschen schwammig, weil er, wie wir auch schon vorher davon gesprochen hatten, er hat ihn ja selber mal als Aktionsspieler bezeichnet, der noch nicht fertig ist. Aber dann lass ihm doch auch noch eine gewisse Zeit. Also für mich war das so, ich glaube, das war so ein bisschen die halbe Wahrheit, weil er vielleicht in erster Linie auch mal den Gegner überraschen wollte.
Naja, klar. Ist es vielleicht auch ein Punkt, dass er sagt, okay, ich will den jetzt schnell weiterentwickeln, der ist unser Tafelsilber.
Ja, klar. Ich meine, wir würden jetzt auch, oder ich würde auch, muss ich auch so ehrlich sein, ich würde ja anders drüber reden, wenn er diesen einen Ball in der ersten Halbzeit aus 5 Metern über die Linie gedrückt hätte.
Das ist Fußball,
dann,
ja.
Dann würden wir jetzt sagen, oh, der hat ja auch diese Neuner-Qualitäten aus dem Zentrum raus. Ich glaube, das kann der auch mitbringen. Mhm. Aber ich fand es in dem Fall jetzt, du hast dich eher dadurch geschwächt, dass ein Spieler wie er nicht auf die St. Pauli außen getroffen ist, wo ich gesagt hätte, und ich hatte vorher in unserem Podcast gesagt, ich bin mir sicher, das ist das erste Spiel, wo er zweistellig trifft, weil er da häufiger durchkommt und früh in Führung gehen, dann muss Pauli sich ein bisschen öffnen, auch irgendwann, haben sie übrigens auch nicht gemacht beim Stand von 1-0, die haben das norddeutsch kühl runtergespielt und scheinbar auf diese eine Flanke gehofft, die dann auch noch kam, aber ja, gut, ich meine, das ist ja das. Also, dann würden wir nicht drüber reden, wenn er die Tore gemacht hätte, dann würde er sagen, oh, super Schachzug von Kwasniok. Ich bin gespannt. Er wird uns jetzt am Wochenende definitiv wieder überraschen, weil er hat uns ja jetzt überrascht in Leverkusen. Da hat er zum ersten Mal in der Saison dieselbe Aufstellung gewählt. Da war ich allerdings auch nicht mit zufrieden. Also, vielleicht kann man es auch mir nicht nur recht machen. Oder er muss auf jeden Fall einen anderen Kniff jetzt nochmal finden. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Gedanken des Pokalfinals oder Finale des Jahres nochmal voller Fokus drauf und alles raushauen, glaube ich schon, dass er die richtigen Mittel dazu findet. Mhm. Der Kollege von mir, der Ralf Friedrichs, hatte jetzt gestern mal angemahnt in unserem Podcast, vielleicht findet er auch nicht die richtige Ansprache zur Mannschaft, gerade sie in diesen Spielen heiß zu machen, gegen Leverkusen und gegen Gladbach, weil eigentlich hätte man da gedacht, da steht eine andere Mannschaft dann auf dem Platz mit einem anderen Selbstverständnis und mit einer anderen breiten Brust. Aber das ist ja auch wieder sowas, wo man nur mutmaßen könnte. Naja, ne? Klar.
Obwohl er natürlich ein bisschen dichter dran ist noch und da ja ein paar Insights vielleicht hat, der Ralf.
Ja, aber in der Kabine sitzt er zumindest nicht.
Das stimmt auch. Aber vielleicht steht er davor und hört.
Ja, ja. Kann gut sein. Nee, aber das... Schwierig, also wirklich, ja. Ich finde es aber trotzdem, um zu sagen, das, jetzt kommt er vielleicht auch ein bisschen zu negativ dabei weg. Ich finde jetzt als Halbjahresfazit, bevor man das jetzt so sagen kann, vom ersten Unionsspiel, finde ich trotzdem, dass Lukas Kwasniok bisher einen wirklich guten Eindruck hinterlässt in Köln. Aber natürlich merkt man, dass so ein bisschen die Unruhe und die Sorge zunimmt jetzt einfach in den vergangenen Wochen. Gerade natürlich nach dem Saisonstart, der vielleicht in Köln auch nochmal etwas andere Hoffnungen schürt als woanders, ne, wo man das vielleicht ein bisschen unterkühlter oder lockerer hinnehmen würde. Ne?
Wir hatten das Zitat mit dem Realismus. Da wird manchmal dann eben ein positiver Saisonstart ein bisschen überhöht und so eine, in Anführungsstrichen, na, Krise ist es ja noch nicht, aber eben schneller eine Krise aus einer Ergebnisproblematik gemacht, als es unbedingt nötig ist. Jetzt kann man aber sagen, Kwasniok hatte ja ähnliche Situationen auch in Paderborn erlebt. 23, 24, da hat er mal 6 Punkte aus 8 Spielen nur geholt. Oder 22, 23 nur 1 Punkt aus 5 Spielen. Also er ist ja immer wieder irgendwo da rausgekommen aus der Situation. Von daher, also ich traue ihm zu, dass er das schafft.
Rein fachlich traue ich ihm das auch zu. Man muss natürlich dann schon bedenken, Paderborn ist natürlich ein anderes Umfeld als Köln. Rein von der Aufgeregtheit rundherum. Das hat er ja selber auch schon mehrfach jetzt gemerkt. Wenn ich hier rede, hört ganz Deutschland zu. Also so übertrieben hat er es, glaube ich, mal gesagt in einem Kicker-Interview oder so. Oder wenn er irgendwie einen raushaut. Das war in Paderborn natürlich so ein bisschen noch unterm Deckel dann. Aber trotzdem ist natürlich so, dass er, wie du sagst, da sprechen ja die Ergebnisse für sich, dass er auch Paderborn über Jahre immer wieder weiterentwickelt hat und da auch aus Punktetälern wieder rausgekommen ist. Ich traue ihm das auch komplett zu. Ich glaube nur, er muss selber natürlich jetzt auch nochmal einen neuen Schlüssel finden, wie es gehen kann. Weil sein Spiel ist beispielsweise auch sehr ausgelegt immer auf starke Schienenspieler. Die wurden beim FC am Anfang recht hochgejubelt mit Lund und Sebulonsen, habe ich auch gemacht. Aber unterm Strich steht, dass beide bisher keinen Scorerpunkt haben und in den letzten Wochen halt wirklich arg am Struggeln waren. Gerade in Lund, der auch an einigen Gegentreffern wirklich seine Aktien mit dem Spiel hatte. Ja, und da muss man sich, er muss sich vielleicht jetzt auch nochmal in der kurzen Zeit, die er dann hat, wo sie ja sogar ins Trainingslager fahren nach Spanien, nochmal einen neuen Ansatz finden. Finde ich übrigens auch spannend. Sie fliegen ins Trainingslager und fliegen direkt dann von Spanien nach Heidenheim. Das habe ich auch noch vorher in der Form noch nie gehört.
Kulturschock. Also, und Kälteschock wahrscheinlich.
Ja, sonst kennt man das ja nur so im, am Ende des Abstiegs, im Abstiegskampf Ende. Du machst irgendwie nochmal so ein Kurztrainingslager und fliegst dann direkt dahin. Aber aus der Winterpause vom Trainingslager direkt nach Heidenheim finde ich auch spannend. Aber egal, auf jeden Fall wird er ja auch andere Sachen noch finden. Und ich finde auch, er hat sehr oft innerhalb des Spiels oft und sehr gut umgestellt. Dafür sprechen auch die vielen Joker-Tore, die du auch hattest. Dass ihm jetzt vielleicht so ein bisschen das Glück verlassen ist in den letzten zwei, drei Spielen, das ist halt so. That's the game, ne? Aber trotzdem wäre es, glaube ich, für ihn, für das ganze Umfeld einfach sehr wichtig, wenn du jetzt nochmal den Dreier mitnimmst, um so alle auch so ein bisschen zu beruhigen. Das ist einfach so. Also eine Niederlage wäre schon sehr bitter. Ich meine, gut, das ist,
na klar.
Der Fußball ist immer bitter, aber ich glaube, dieser Zeitpunkt und diese Umstände, du würdest anders reden, wenn du jetzt wirklich diese zwei Punkte gegen Pauli mehr auf dem Punktekonto hättest.
Dann wäre die Ruhe sicherlich so größer da. Aber ruhig kann ja wenigstens der erste FC Köln in Sachen Said Elmalah sein zum Winter. Da hat er ja schon gesagt, da bleibt er auf jeden Fall da. Aber wie ruhig ist man denn mit Blick auf den Sommer, dass er dann auch darüber hinaus noch bei Köln bleiben sollte oder will? Stefan Effenberg hat es ihm auf jeden Fall neulich im Doppelpass geraten und ich fand auch logisch argumentiert, Umfeld ist wichtig, das hat er in Köln, entwickeln kann er sich da, kann erste Liga spielen, aber eben Schritt für Schritt und muss nicht gleich, Vergleich hinkt ein bisschen, aber den Wirt's machen, nach Liverpool gehen oder zu einem Top-Club, wo es dann eben erstmal aus verschiedensten Gründen gar nicht läuft und wo dann eher Stagnation ist als Weiterentwicklung.
Ja, und ich finde auch, man hört zwar jetzt Gerüchte von auch großen Top-Clubs etc., aber, also hast du ja zu Recht gesagt, der Würzvergleich hinkt, aber der Elmalah kommt ja trotzdem noch von einem anderen Verein. Ich weiß nicht, ob im Endeffekt beim Wettbuhlen da wirklich die ganz Großen da sind oder ob da nicht eher so ein Angebot aus Bournemouth kommt für 55 Millionen. Und wenn du dann da wirklich mal spielst und 5, 6 Spiele nicht lieferst, dann sitzt du irgendwo in der Premier League auf der Bank und dann hast du es erstmal ganz schwer. Also ich glaube, du musst erstmal auch diesen nächsten Step selber noch machen, und das ist ja ein richtiger Ansatz, finde ich, von Kwasniok, dass du ihn in der Zeit jetzt auch, wenn es jetzt anderthalb Jahre werden, wie ich hoffe, auf jeden Fall, ich glaube, dann alles andere danach ist auch unrealistisch, da müssen wir uns einig sein, es sei denn, es kommt was Schreckliches wie eine Verletzung dazwischen, und das will ja keiner, aber wenn du jetzt dir selber als Auftrag gibst, in diesen anderthalb Jahren, die du dann hoffentlich noch hättest, machst du ihn wirklich zu einem kompletteren Spieler und musst es nicht so Knall auf Fall, meiner Meinung nach, ja versuchen, wie es gegen St. Pauli gemacht hast. Mhm. Also andere Positionen, mehr ins Spiel einbinden, selber, dass er auch merkt, dass er mehr Verantwortung tragen kann, obwohl er selber ja viel Verantwortung trägt in einzelnen Momenten, aber weiß ja, was ich meine, so mehr aktiv noch am Spiel teilzunehmen. Ich glaube, dafür würden anderthalb Jahre allein als Zeit auch deutlich realistischer sein als ein halbes Jahr. Und dann muss er sich ja quasi erstmal neu akklimatisieren, ohne in der Bundesliga auch wirklich mal über Jahre oder zumindest über zwei Jahre ein sicherer Stammspieler gewesen zu sein. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist ja auch, wer das Gegenteil zum Beispiel beweist, ist ein Nick Woltemade. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell klappt, weil eigentlich war ja in Stuttgart war ja sogar erst ab der Winterpause wirklich eine ganz feste Kraft. Ne? Das überrascht mich zum Beispiel. Vielleicht spricht für ihn, dass er aber einfach diesen Tacken älter ist und auch diese Erfahrung schon hatte, in Bremen häufig auf der Bank zu sitzen oder sich in Stuttgart durchzubeißen. Und ich glaube, wenn so ein junger Spieler wie Elmalah, das kann natürlich von Typ zu Typ an unterschiedlich sein, aber ich glaube, wenn er ohne so richtige Negativerfahrungen, die er in Köln, glaube ich, nicht machen wird, der wird ja nicht 10 Spiele auf der Bank sitzen oder so, dann diesen nächsten Schritt direkt macht, fänd ich zu früh. Und ich glaube, da lege ich sogar die Fanbrille ab. Ich würde hoffen und ihm auch raten, dass er anderthalb Jahre macht, aber diese Dynamik heutzutage ist natürlich viel, viel krasser und auch weitaus krasser. Also wenn man überlegt, dass Stefan Effenberg das zu Recht sagt, ich glaube, er hätte es in seinem Sinne, er hätte es damals auch immer so gemacht oder hat es auch so gemacht, aber heute sind halt 19-Jährige anders als 19-Jährige 1995 oder selbst 2005 oder 2015 sogar, ne? Also mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass es im Sommer vorbeigeht. Auch wenn ich, finde ich, viel mehr Argumente, auch auf viel, die man dem Spieler nahtreten könnte, dafür sprechen, dass er es lieber erst im Sommer 27 machen sollte.
Sportbild schreibt jetzt schon, Tendenz geht Richtung England. 30 bis 40 Millionen ist das, was Tottenham und was United angeblich geboten haben sollen. Da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr drin, sicherlich bei ähnlicher Weiterentwicklung wie bisher. Welche Rolle spielt denn der Bruder von Said, Malek, auch dann bei der Entscheidung von Said, wo er dann hingeht? Weil bisher war es ja so, wir beide oder keiner.
Ja, das war ja einer der wesentlichen Punkte, vor allen Dingen, warum er sich dann für den FC entschieden hat, weil er hatte ja auch irgendwie ein Angebot aus Dortmund, da wollten sie den Bruder aber nicht dabei haben. Also ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Anker, der mit Sicherheit einen großen Einfluss darauf haben wird, aber er wird jetzt so realistisch, wird er auch sein, er wird jetzt nicht zu Tottenham gehen und sagen, ja, mein Bruder muss aber mitkommen. Aber ich glaube, alleine als Dankbarkeit gibt es ja auch nicht, aber ich glaube, der weiß schon, was er am FC hat und dass er dieses Bruder, dass er mit seinem Bruder jetzt gerade in einer WG wohnt in Köln, das trägt ja auch unheimlich viel dazu bei, dass du einen gewissen Wohlfühlfaktor hast, ne? Und allein deswegen, glaube ich, hat er natürlich einen gewissen Einfluss darauf, aber wie er jetzt tickt und vielleicht, dass er auch mal sagt, ich will unbedingt mit meinem Bruder in der ersten Mannschaft vom FC spielen, der braucht vielleicht noch ein Jahr vielleicht noch oder so, aber das kann natürlich sein. Vielleicht wartet er auch, bis sie zusammen beim FC mal zusammen auf dem Platz stehen. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte.
Auf jeden Fall muss der neue Verein dann wahrscheinlich ein Kombi-Angebot abgeben und sagen, pass auf, Bruder darf mit. Egal.
Ja, ich glaube, heutzutage, ich meine, die haben ja auch alle zweite Mannschaften etc., aber ist das realistisch? Ja, ich glaube, wenn du im Wettbieten bist mit so großen Vereinen und der eine will den anderen ausstechen, dann kann das natürlich auch sein. Ich meine, ist ja auch nicht selten so, dass ganze Familien oder ganze beste Kumpels auch immer unbedingt mit umziehen müssen, damit sich der jeweilige wohlfühlt. Sind wir wieder beim Beispiel Woltemade, ist ja auch mit einem besten Kumpel da zusammengezogen. Es wird natürlich ein Faktor sein, aber ich hoffe eher, dass er dann noch so lange beim FC bleibt, bis sein Bruder auch sein Profidebüt gibt. Das fände ich den schönen Moment, den ich aus FC sich natürlich gerne feiern würde.
Traust du dem das zu, auch den Sprung zu machen? Seid selbst hat im Interview, ich glaube bei 11 Freunde war es gesagt, also der wird mindestens so gut wie ich.
Ja, da war ich ehrlicherweise auch überrascht. Also weil Malek ist ja ein anderer Spielertyp, auch schon 1,5 Jahre älter, großgewachsener Mittelstürmer. Ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal in der dritten Liga schon gesehen bei Viktoria Köln. Ich glaube, er hätte jetzt auch schon das Zeug, dritte Liga weiterzuspielen, aber wirklich als Stammkraft. Das hat er bei Viktoria nicht geschafft. Hatte jetzt bei der zweiten Mannschaft vom FC zumindest 5, 6 Tore auch, war aber dann wieder angeschlagen und raus. Boah, ich vermag es jetzt nicht zu behaupten, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im nächsten Jahr wirklich den Sprung zu den Profis beim FC schafft, ehrlicherweise. So ehrlich muss man sein. Ich glaube schon, dass er eine Profikarriere auch hinlegen kann, aber um in die Sphären von Zeit vorzudringen, fällt mir ehrlicherweise schwer. Aber so als Typus-Spieler, sehr groß gewachsen, Mittelstürmer, so einen braucht man ja eigentlich immer, ne? Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dann der Wunschtraum.
Wo wir bei Wünschen sind. Du hast schon gesagt, was du dir vom ersten FC Köln dann für das Spiel gegen Union Berlin wünschst. Aber wie abhängig ist deine Weihnachtsstimmung von der Leistung des FC?
Boah, ich glaube, am heiligen Abend selber kann ich das irgendwie gut verkraften, aber wenn sie verlieren und es gibt jetzt ein ungutes, gibt das einem schon ein ungutes Gefühl und ich habe das, auch wenn ich es nicht möchte, habe ich es trotzdem irgendwie immer wieder im Hinterkopf. Das ist einfach so, ne? Also ich mit so einem guten Gefühl, dass der FC mit einem selber zu Weihnachten mit einem guten Gefühl entlässt, das wäre mir schon sehr viel wert, ehrlicherweise.
Bei aller sportlicher Neutralität, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schöne, ruhige Weihnachten mit allem, was da eben dann dranhängt und was das eben dann auch für Konsequenzen für das Spiel Köln gegen Union Berlin hat. Also ich drücke euch die Daumen.
Danke, das ist mir schon mal sehr viel wert.
Danke, Julia, dass du da warst.
Und dir vor allen Dingen auch ein schönes Weihnachtsfest. Danke. Schon mal, ne?
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.